Literatur pur. Ihre Büchersendung im Bürgerfunk auf Radio Westfalica.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Literatur pur. Ja, heute sind wieder für Sie dabei Claudia Kleine-Niermann.
Ich bin da.
Sabine Berges. Ja, die sitzt schon bereit. Und meine Wenigkeit Carola Peitzmeier. Ja, es ist April, der Frühling ist da und passend dazu sind wir in dieser Sendung ganz romantisch eingestellt.
Oh ja.
Denn wir haben einen verliebten Schwarzbrenner, der mit Apotheker Otterdahls Tropfen gegen trübe Gedanken einen regelrechten Verkaufsschlager kreiert. Aber ja, helfen die wohl auch bei hoffnungsloser Verliebtheit?
Ich glaube nicht.
Ach, wir werden gleich sehen. Dazu kann Sabine mehr sagen. Dann haben wir noch einen, ja, introvertierten, leicht verträumten Klavierspieler, der mit einer ganz bestimmten Melodie seine große Liebe wiederfinden möchte.
Oh, das klingt sehr romantisch.
Ja, aber keine Angst, so romantisch bleibt es nicht. Wir haben nämlich noch einen Gehirnchirurgen, der jedes Jahr in die Wüste Negev nach Israel reist und dort den Auftrag seines Lebens erhält.
Wir werden hören.
Genau. Und wir haben es noch mit einer ganz besonderen Hexe zu tun. Allerdings hat diese Hexe weder Besen noch Zauberstab und vor allem keine Warze. Was ist denn das für eine komische Hexe?
Ich werde sie dir gleich vorstellen.
Genau, denn damit wollen wir starten. Nach ein bisschen Musik geht es los mit Claudias Kinderbuchempfehlungen.
Ja, und dann starte ich auch mal gleich mit meinem ersten Buch. Und bevor ich von diesem Buch ein Wort gelesen habe, habe ich mich direkt in das Titelbild verliebt. Ein dünnes, rothaariges Mädchen mit einer großen, lilafarbenen Brille, Ringelstrümpfen und Turnschuhen.
Okay.
Das Mädchen heißt Barbara Kadabra. Großartig. Dazu ein dreiköpfiger, schielender Mops. Genau so habe ich auch geguckt. Also an dieser Stelle schon mal danke an Wiebke Rauers für dieses tolle Bild.
Es sieht wirklich hervorragend aus.
Es ist großartig. Diese Bilder gehen in diesem großartigen, großformatigen Bilderbuch weiter. Dazu passend hat Kai Lüftner den Text geschrieben.
Hat Kai Lüftner nicht auch diese großartige Reihe Furzipups, der Knatterdrache,
genau,
geschrieben?
Genau, Furzipups ist auch von dem.
Hervorragend.
Genau, also die Geschichte von Barbara Kadabra und dieses komplett in Reimform. Ich darf zitieren. Schaut sie an, die Barbara, kein Vogelnest im krause Haar. Buckeln und warten, Warzen hat sie nicht, dafür ein liebliches Gesicht. Statt Zauberstab und Hexenstock, Turnschuhe und Minirock. Nein, kein alter Hexenkessel, ein hochmoderner Lesesessel. Schmück des Raumes Mitte und, das hat auch seinen Grund, denn statt zu fliegen auf dem Besen, liebt sie lesen.
Ich bin schon ganz verliebt.
Ja, schockverliebt. Also viel mehr will ich auch gar nicht zum Inhalt sagen. Die Geschichte ist nicht lang, aber dafür sehr bezaubernd. Dazu die ganz tollen Bilder. Das Buch hat wirklich Potenzial zum Lieblingsbuch. Große Empfehlung für kleine und große Menschen, so etwa ab 5 Jahren. Kai Lüftner, Wiebke Rauers, Barbara Kadabra. Ist erschienen bei Koppenrath und kostet 15 Euro.
Toll. Und was hast du noch mitgebracht?
Ich habe euch Henry den Bücherdieb wiedergebracht.
Da kenne ich den ersten Band.
Genau, im ersten Band hat Henry gelernt, dass man Bücher nicht stehlen muss, sondern dass man die ganz praktischerweise in einer Bücherei ausleihen muss. Jetzt im zweiten Band will Henry in die Bücherei gehen und alle Bücher sind in Kisten verpackt. Die Bücherei muss schließen, weil
Was?
Niemand mehr kommt, um sich Bücher auszuleihen.
Ach nein, wie traurig.
So, Frau Büchli, die Bibliothekarin, meint, nur ein magischer Drache könnte diese Bücherei noch retten. Und Henry und sein Häschenbuchclub schmieden daraufhin einen Plan, wie sie die Bücherei retten können. Sie müssen diesen magischen Drachen natürlich finden. Und sie gehen einfach durch die ganze Stadt und fragen an allen Orten, die ihnen einfallen, ob irgendwo ein magischer Drache gesehen wurde. Im Zoo, im Stadtpark, im Süßigkeitenladen, wo halt so ein magischer Drache sich sonst aufhält. Aber
im Vorgarten der Nachbarn.
Sie finden halt keinen, ja. Genau. Aber alle Menschen, die sie so ansprechen, also die Verkäufer und den Gärtner im Stadtpark und wen sie alle finden, die sind alle entsetzt, dass die Bücherei jetzt halt schließen soll. Und als Henry und seine Freunde dann ganz enttäuscht in die Bücherei zurückkehren, weil sie ja den magischen Drachen nicht finden konnten, können sie ihren Augen nicht trauen. Die Bücherei ist wieder voller Menschen und vor allen Dingen
einem Drachen.
Voller Bücher. Die Bücher sind wieder da.
Und wo ist der Drache?
Tja, das erklärt dir dann Frau Büchli. Die bedankt sich natürlich freudestrahlend bei Henry und meint, es hätte gar nicht eines Drachen gebraucht, sondern nur jemanden, der die Menschen wieder in die Bücherei bringt. So einfach geht das manchmal.
Und die Moral von der Geschichte, ja toll, gefällt mir sehr gut. Und auch die Zeichnungen sind herrlich, die sind wirklich toll.
Die sind wirklich großartig. Also ein kleines, großes Plädoyer für Büchereien, wo mir natürlich das Herz aufgeht. Und das eingebettet in eine ganz wunderbare Häschengeschichte und eine Freundschaft, die alles tut, um diese Bücherei zu retten. Also wirklich ganz toll.
Wirklich süß.
Große Empfehlung für Kinder ab 4. Emily McKenzie, Hilfe, Henrys Bücherei in Gefahr, erschienen bei Lingen für 12,95 Euro.
Und hast du noch was mitgebracht?
Ja, Carola, erzähl mir doch mal eine Kindheitserinnerung von dir. Wo gab es im Sommer die besten Pommes?
Ja, selbstverständlich im Schwimmbad.
So, genau, ganz klar Schwimmbad. Dazu passend hat Eilika Mühlenberg jetzt ein ganz tolles Buch geschrieben und das heißt schlicht und ergreifend Schwimmbad.
Warum drumherum reden?
Genau, Schwimmbad. Und genau darum geht es in diesem Buch. Auf der ersten Seite stehen wir an der Kasse und bezahlen Eintritt. Und dann werden wir einmal durchs Schwimmbad geführt. Wir sehen die Umkleidekabinen, wir sehen Bademoden, bekommen eine Schwimmanleitung, sehen Wassergewöhnungskurse, die Rettungsschwimmer des DLRG, den Sprungturm. Wir dürfen einen Blick in die Technik des Schwimmbades werfen. Wie das Schwimmbad früher aussah, den Freibad Imbiss, ganz wichtig, Rutschbahn und ganz andere viele Sachen, die im Freibad halt noch so los sein können. Und ganz nebenbei sehen wir immer wieder einen kleinen Jungen, der sich am Anfang überhaupt nicht ins Wasser traut, mit seinem Vater dann mehrere Schwimmversuche macht und am Ende lernt er tatsächlich schwimmen.
Ach, wie schön.
Ja.
Aber das ist auch nicht für so ganz kleine Kinder,
nee,
oder?
Das ist eher so ab 8, würde
also
ich sagen.
Also schon so ein
Sachbilderbuch. Genau,
ein
Sachbilderbuch. Mhm. Allerdings nur Bilder, ganz, ganz viele Einzelheiten, so gut wie gar kein Text, sondern nur immer wieder Stichworte, was man sieht.
Ah, okay.
Und
also
ein paar
klar.
Sprechblasen, was die Menschen da so erleben. Also
kann man sich selber eine Geschichte dazu
ganz
erzählen.
Ganz genau
quasi. So. Aber jetzt sag mir mal, erklärt das Buch auch, warum die Pommes im Schwimmbad besonders lecker
sind? Ich glaube, das kann dir keiner erklären. Das ist einfach so ein Phänomen. Das ist eine Kindheitserinnerung.
Okay, dann gebe ich mich damit zufrieden.
Okay, Eilika Mühlenberg, Schwimmbad, erschienen bei Gerstenberg für 22 Euro.
Ja, und gleich haben wir noch so ein paar Buchempfehlungen für Sie. Sabine und ich haben wieder ein paar schöne Bücher zusammengesucht.
Ja, das schaffst du ja immer.
Ja, du natürlich auch. Ich starte diesmal mit einem, Kurzgeschichtenband.
Oh, das ist ja was ganz Neues.
Genau.
Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht.
Ja, und zwar Zack Williams mit Es werden schöne Tage kommen. Das wurde
ja,
auch
das
im literarischen...
hoffen wir aber auch.
Ja, das hoffen,
ja, das
wir,
hoffen
ja,
wir ja jetzt.
Das stimmt. Das wurde auch im literarischen Quartett besprochen. Und auf jeden Fall geht es in diesem Band... der entführt uns in eine Welt, in dem das ja Vertraute so ganz seltsam unheimlich und der Alltag immer so leicht bizarr erscheint. Es geht um Schicksale fernab aller Norm, fragile Beziehungskonstrukte und Interaktionen und auch so skurrile Situationen, die sich überhaupt nicht rational erklären lassen. Zum Beispiel in der ersten Geschichte Probelauf heißt die, da sucht der Erzähler mitten während eines gewaltigen Schneesturms seinen Arbeitsplatz auf. Das ist so ein verlassenes Bürogebäude. Und so abgeschirmt von der Welt draußen wird es drin irgendwie so ganz seltsam bedrohlich. Der Erzähler erhält immer so komische Mails, die vor einer dunklen, bedrohlichen Macht warnen. Und, aber alles bleibt so merkwürdig in der Schwebe.
Das also gibt keine Auflösung.
Nein, es wird überhaupt nicht weiter erklärt.
Aha.
Das wird es allerdings dann eigentlich so gut wie gar keine Geschichte. Also man braucht jetzt auf keine Erklärung hoffen oder so. Dann haben alles so lose Enden quasi.
Mhm.
Ja, und dann haben wir noch so eine Geschichte, die mich persönlich sehr fasziniert hat. Die heißt das Sauerkleehaus. Und in der Geschichte findet eine dreiköpfige Familie sich auf einmal in einer Waldhütte wieder. Die wissen weder, wie sie dorthin gekommen sind, noch wissen sie, wie sich die Tiefkühltruhe im Keller immer wieder wie von Geisterhand neu befüllt.
Na, das ist aber praktisch.
Ja, das habe ich auch gedacht. Es gibt allerdings keine anderen Menschen. Es gibt keine wechselnden Jahreszeiten.
Aha.
Es gibt keine Möglichkeit, diesen Ort zu verlassen.
Das erinnert fast ein bisschen an die Wand.
So ein bisschen, genau. Noch gespenstischer erscheint allerdings die Tatsache, dass der Sohn, der kleine Sohn des Ehepaars, im Gegensatz zu Eltern überhaupt nicht zu altern scheint.
Oh.
Ja, so in dem
sind die
Storys eben so aufgebaut. Also er stellt so kleinbürgerlichen Lebenswelten Orte entgegen, in denen entweder eigene oder gar keine Regeln herrschen. Also ein heruntergekommener Freizeitpark, dieser verlassene Bürokomplex, den ich also schon hatte, eine Wüstenlandschaft.
Lost areas.
Genau, so ein bisschen, genau. Diese Figuren, die werden, hatte ich so das Gefühl, magisch angezogen von diesen Orten.
Mhm.
Ich denke mal, oder ich habe das so interpretiert, weil sie sonst aus ihrem Sackgassendasein gar keinen Ausweg finden würden. Ich fühlte mich manchmal auch so an David Lynch erinnert, also dieser Autor von dieser Serie Twin Peaks, das war ja auch immer so leicht schräg, so daran hat mich das ein bisschen erinnert. Also dieser Autor fängt genau dieses beklemmende Gefühl ganz, ganz toll ein, den eigenen Platz in dieser in dieser unsicheren Realität zu verlieren.
Ja.
Ganz, ganz toll. Die Geschichten verstören.
Unheimlich interessant.
Ja, total. Ja. Also die Geschichten verstören, aber die bleiben ganz lange im Gedächtnis. Ganz toll. Das war Zack Williams. Es werden schöne Tage kommen. DTV Verlag, 24 Euro. Ja, was hast du mitgebracht?
Die Anna-Katharina Hahn, der Chor. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie ist eine schwäbische Autorin und hat dann auch Stuttgart zur Kulisse ihres Romans gemacht.
Da hat sie nicht diesen Roman Kürzere Tage damals geschrieben? Den habe ich, glaube ich, gelesen,
Und der Roman heißt also Der Chor. Es geht so, die Corona-Zeit ist vorbei und die Mitglieder des Frauenchors Kantarinen, die freuen sich jetzt endlich nicht mehr online, sich nur halt im Internet zu treffen, sondern jetzt wieder gemeinsam zu singen.
Also die haben dann online gesungen oder wie?
Ja,
also
genau.
Remote dann quasi?
Ja.
Okay.
Das gab es ja öfters, das kenne ich auch.
Ist ja ein bisschen unbefriedigend eigentlich. Ne?
Richtig, und deshalb freuen sie sich, dass das jetzt wieder möglich ist. Das sind die Freundinnen, die Alice, die Marie, die Lena und für die sind die Chorabende in der Woche der Höhepunkt. Die Leitung des Chors hat eine estnische Studentin, die auch da an der Hochschule ist für Musik. Und mit ihrer ruhigen Art, der Bereitschaft, allen zuzuhören, aber schafft es trotzdem, sich so durchzusetzen, dass keiner beleidigt ist. Also sehr ideale Besetzung im Prinzip für so eine Chorleitung. Ja, bei den Katharinen treffen natürlich die unterschiedlichsten Frauen aufeinander. Das sind junge, es sind ältere, sehr versierte, dann wieder aber auch ganz ungeschulte Sängerinnen, Frauen aus betuchten, sehr prekären Verhältnissen, Karrierefrauen neben einfachen Reinigungskräften.
Okay, die kommen da alle zusammen?
Ja, die kommen da alle zusammen, also ein gemischter Chor, du kannst da einfach hinkommen. Und auch unterschiedliche Religionen, unterschiedliche sexuelle Vorstellungen und so weiter. Also es ist sie versucht so ein Spiegelbild der Gesellschaft vielleicht auch da mit aufzugreifen. Im Mittelpunkt steht diese Alice, die lange Zeit die beste Freundin von Marie war, aber Marie spricht jetzt komischerweise fast kein Wort mehr mit ihr. Und die Alice ist auch die eigentlich, die sich immer um alle kümmert. So die typische Kümmerin, die kennt man ja bei solchen Vereinen.
Ja.
Und sie bemüht sich dann ganz intensiv um eine Neue, die da in den Chor kommt, das ist die junge Sophie. Die verhält sich ziemlich seltsam. Man fragt sich, nutzt sie Alice aus oder hilft sie eher im Gegenteil, aus ihren sehr eingefahrenen Rolle auch rauszukommen? Ja, Anna-Katharina Hahn verarbeitet da ganz viele Themen unserer Zeit in ihrem Roman. Freundschaft, Abneigung, Einsamkeit, Verlassenheit im Alter, ja, was ja auch sowas ist. Alleinsein in Beziehungen, Arbeitsmigration, also das wird, aber es ist jetzt nicht überfrachtet, wenn man, weil es so die vielen Frauen sind und man sich das vorstellen kann, dass in so einem Chor so ganz wirklich unterschiedlich.
Ja, man denkt, das ist sehr konfliktreich, stellt man sich das vor.
Ja, aber so, es ist interessant einfach, sie beobachtet sehr genau, ist eine gute Erzählerin und manchmal hat man vielleicht auch das Gefühl, ein bisschen in den Spiegel zu gucken.
Ah, okay, ja, sehr interessant.
Ja, rasanter Roman mit vielen überraschenden Wendungen. Also ich fand ihn sehr gut zu lesen.
Hört sich gut an.
Ja, dann gibt es den sehr etwas umstrittenen Takis Würger, der mit für Polina.
Da kennen wir natürlich den, wie hieß der denn?
Stella.
Der Stella, genau, ja. Damit
Stella,
war er so in der Kritik.
Sehr gut.
Und das, sein erster Erfolg war ja, glaube ich, der Club, meine ich, hieß das,
ne? Das habe ich nicht gelesen.
Ja, das fand ich damals ganz toll.
Stella hat mir gut gefallen. Ja, also dieser neue Roman, es geht ja, ist eigentlich ein Roman um Musik und Liebe im Grunde.
Genau, ja.
Da steht im Mittelpunkt einmal die titelgebende Polina, aber noch mehr, eigentlich geht es um den Hannes Prager, der sich als 14-Jähriger schon in die Polina verliebt. Die beiden sind seit ihrer Kindheit im Prinzip miteinander verbunden. Sie wurden beide geboren im Krankenhaus und beide haben keine Väter und die Mütter haben sich angefreundet.
Genau, und die waren dann ja auch ein bisschen befreundet,
ja,
so als Kinder.
Genau. Zunächst scheint Polina das aufgewecktere Kind von beiden, die macht also wirklich viel. Doch dann kommt Hannes durch Zufall an ein Klavier, das ist so ein altes, verbrauchtes Klavier, wo die zur Miete wohnen. Und da findet er die Bestimmung für sein Leben. Also er spielt nicht nur Klavier, sondern er fängt auch an zu komponieren. Ja, Komposition, die erste ist natürlich eine Komposition, er ist Jugendlicher, 14, verliebt an Polina. Durch einen Schicksalsschlag gerät er dann aber in eine existenzielle Krise und hängt sein Talent an den Nagel. Und Polina, für die er seine erste Komposition geschrieben hat, zieht sich dann wegen eines Verrats von Hannes, ich will da nicht näher drauf eingehen,
nee, da darf zurück. Man nicht so viel verraten.
Da darf man nicht so viel verraten in dem Roman. Und die beiden hören dann nur so sporadisch voneinander.
Sehen sich ab und zu auch noch
aber es ist
immer nur so ganz kurz und dann meistens ist Polina, die dann ganz schnell wieder weg ist.
Genau. Hannes, der also jetzt nicht mehr spielt, er wird Klavierträger und hier geht der Autor ziemlich ins Detail. Ich glaube, das hat manche auch ein bisschen, fanden das ein bisschen zu extrem.
Ja, es ist, wenn man sich da jetzt nicht unbedingt für interessiert, ein paar Längen, ja.
Aber ganz einfühlsam fand ich diese Nebenfiguren, die da rund um Hannes Lebensweg entstehen und die haben auch alle eigentlich ihren eigenen Charakter.
Die Klaviere trägt.
Ja, genau.
Den fand ich toll.
Ja, der ist toll, aber auch, ich meine, der andere Vermieter da war ja auch interessant.
Der Heinrich, genau.
Also es gibt da so einige. Und dann erkennt plötzlich Hannes, dass er sein Leben verpasst, wenn er Polina nicht wiederfindet. Und er findet sie, denkt er, nur mit seinem Lied, mit dem Lied, das er damals für Polina gespielt hat. Und er spielt es jetzt und wird aufgenommen und dann, naja.
Aber das ist doch eine Anlehnung an für Elise.
Für Elise,
oder?
Ja. Okay. Ja, denke ich so, dass es da dran an ist. Ja, also insgesamt ist es ein ganz netter Liebesroman. Und wie es oft ist in diesem Genre, die Kritiker sind entsetzt über das Buch. Sie zerreißen es, sie nennen es Kitsch und Schmonzette. Und auf der anderen Seite sind die begeisterten Leser, also viele habe ich auch aus meinem Bekanntenkreis, die überschlagen sich mit ihren positiven Resonanzen, wirkt wie eine berührende Melodie, eine Reise durch ein Leben voller Musik, Liebe und Selbstfindung, herzerwärmend, geradezu ein Wohlfühlbuch.
Und was meinst du zum Buch?
Ach, man kann es nett lesen.
Ja,
aber
ich stehe so dazwischen. Ich finde es jetzt nicht überrasend. Ich habe es gerne gelesen. Ja. Bisschen kitschig ist es schon, aber so schlimm fand ich es
jetzt auch nicht. Aber so finde ich es jetzt auch nicht. Zum Glück hat er es ja irgendwie zum Schluss doch noch.
Ich
hat es noch ganz gut hingekriegt, sonst bevor es ganz kitschig wird.
Genau, so habe ich es auch empfunden.
Takis Würger für Polina und Jogenes 26 Euro. Und du hast noch?
Ich habe jetzt noch Ginsterburg mitgebracht, den neuen Roman von Arno Frank. Da geht es um eine fiktive deutsche Kleinstadt, nämlich Ginsterburg. Und er erzählt die Geschichte verschiedener Bewohner dieses Ortes, kurz nach der nationalsozialistischen Machtübernahme. Einmal 1935, dann während der Blütezeit 1940 und dann während des Untergangs 1945. Und es gibt in dem Buch keine Hauptprotagonisten, sondern es werden so mehrere Leute in dem Ort beschrieben. Zum Beispiel Merle, die lebt mit ihrem Sohn Lothar dort. Merle ist Buchhändlerin und die ist alleinerziehend und lehnt das Nazi-Regime total ab. Ihr Sohn Lothar allerdings, der träumt von Kindesbeinen an vom Fliegen. Und muss
das
deswegen
sieht
dann
als
eben,
Chance.
Ja, dann muss er in die Hitlerjugend eintreten und gerät während der Ausbildung zunehmend unter dessen Einfluss. Und dann haben wir noch den Blumenhändler Otto zum Beispiel, der sich dank der Partei zum NSDAP-Kreisleiter hocharbeitet. So haben wir so ganz durchschnittliche Personen beschrieben, die dann eben die Zeit miterleben. Und wir erleben dann auch, was diese Zeit dann eben auch mit denen macht. Also einige zieht es an die Front, manche sterben dann halt für den Führer. So ist das halt in Ginsterburg. Die Ginsterbürger denken allerdings selber, ach gut, dass unser beschauliches Städtchen so langweilig ist. Der Feind hat uns eh nicht auf dem Schirm. Ob das jetzt gut geht, möchte ich jetzt nicht sagen.
Das
aber
ist ja
dieser,
klar, nee.
Dieser Autor versteht es. Also der Roman lebt eigentlich von so meisterhaften Szenen, wie zum Beispiel eine Torte in Panzerform mit drehbarem Geschützturm, die der Ginsterburger Bäcker stolz zum Geburtstag des Kreisleiters präsentiert. Also solche Szenen verdeutlichen die Absurdität und den Wahnsinn der damaligen Zeit.
Jetzt hat mich so ein bisschen, am Anfang habe ich eher mal so an Dunkelblumen gedacht, weißt du das?
Ja, ist vom Stil her aber ganz anders.
Ist ganz anders.
Ganz anders.
Mhm.
Ja, also von mir eine klare Empfehlung. Er hat ein paar Längen, der Roman, ja, aber sonst ist diese Kleinstadt toll beschrieben in der damaligen Zeit.
Jo,
hat mir gut gefallen. Ja, das war Arno Frank, Ginsterburg, Klett-Cotta Verlag, 26 Euro. Ja, und gleich geht's weiter mit dem literarischen Duo. Ja, weiter geht's jetzt mit unserem literarischen Duo. Claudia und ich haben uns vorgenommen, Leon de Winter, Stadt der Hunde.
Genau. Viele Menschen vorstellen brauchen wir da gar nicht, weil es geht eigentlich nur um Jaap Hollander. Seines Zeichens niederländischer Neurochirurg, ungläubiger Jude. Ich sag das jetzt dazu, weil das wird noch wichtig später.
Genau.
Ansonsten wäre es mir relativ egal.
Das ist ja so ein international anerkanntes Genie in seinem Fach.
Genau, also das ist absolute Koryphäe. Was er nicht am Gehirn operieren kann, das kann kein anderer.
Genau. Ja, der Jaap ist, beziehungsweise war ja eigentlich verheiratet.
Ja,
mit
Nicole. Ja, als die Geschichte anfängt, ist er noch mit Nicole verheiratet. Aber nicht mehr lange, kann man, glaube ich, ruhig so sagen.
Genau.
Hat eine Tochter. Lea.
Genau. Und diese Lea, die spielt eine große Rolle im Roman, obwohl
sie nicht wirklich vorkommt.
Genau, weil sie ist bereits vor 10 Jahren verschwunden.
Genau. Die Geschichte fängt im Prinzip an mit ihrem Verschwinden. Sie ist mit ihrem Freund in Israel und die wollen irgendeinen mystischen Krater sich anschauen, entdecken und die beiden verschwinden. Man findet nur die Fahrräder.
Genau, das ist so eine Wüste, Wüste Negev heißt die, glaube ich. Und da ist so ein Krater und da wollten sie sich irgendwas angucken. Ja. Man hat da noch die Fahrräder gefunden, die Rucksäcke, aber die beiden sind spurlos verschwunden. Ja, und dieser Jaap, der reist jetzt jedes Jahr
immer in der Hoffnung, dass er irgendein Lebenszeichen von seiner Tochter findet.
Also er kann nicht von der Hoffnung ablassen, dass seine Tochter vielleicht dann doch noch lebt. Was ja ein bisschen skurril ist, weil er zu seiner Tochter überhaupt gar kein gutes Verhältnis hatte. Er hat sie eigentlich...
Er hat sich nicht um sie gekümmert.
Er hat sich nicht um sie gekümmert.
Nee. Er war ja auch verheiratet, aber auch in der Ehe war es ja nicht so, wie es vielleicht hätte sein sollen.
Nee, er hatte ja auch ganz, ganz viele, also vor seiner Frau ganz, ganz viele Affären. Also er sagt irgendwann, er hat sich mit vielen Krankenschwestern eingelassen.
Genau, aber während seiner Frau hatte er auch noch Affären.
Genau. Er ist dann ja irgendwann schwanger geworden, beziehungsweise sie ist schwanger geworden von ihm, andersrum. Obwohl er zwar nicht gläubig ist, aber trotzdem kam eine Abtreibung nicht in Frage.
Genau.
Sprich, die beiden mussten dann mehr oder weniger heiraten, haben dieses Kind gekriegt. Aber diese Ehe war von Anfang an eigentlich nicht glücklich.
Es hat ihn für mich sehr unsympathisch gemacht, weil er immer gesagt hat, seine Frau nervt ihn, seine Frau ist dumm, seine Frau kann nicht zu Unterhaltungen beitragen.
Genau, er war immer der Meinung, seine Frau war ihm geistig bzw. intellektuell unterlegen, was überhaupt nicht stimmt.
Genau, weil nach der Scheidung ist sie Anwältin geworden und erfolgreich.
Genau.
Also kann sie ja so doof nicht gewesen sein, wenn sie Jura studiert hat.
Ganz genau. Und ich hatte so das Gefühl, er überträgt diese schlechte Ehe auf seine Tochter Lea. Als wäre diese schlechte Ehe...
Ja, weil er ja im Prinzip nur wegen Lea geheiratet hat.
Genau, genau.
Praktisch die Tochter hat ihn in diese Ehe reingebracht.
Genau, das ist natürlich nur unterschwellig, aber trotzdem spielt das, glaube ich, eine relativ große Rolle für ihn. Und und als jetzt seine Tochter natürlich weg ist, hinterfragt er das natürlich.
Genau.
Und da tut ihm das auch leid.
Ja.
Das muss man schon sagen.
Genau, und seine Frau schließt halt ab. Die sagt, Lea ist verschwunden, Lea gibt es nicht mehr.
Genau.
Aber er kann nicht abschließen.
Nee, er kann nicht abschließen. Ja, und dann kommt es auf einmal dann dazu, dass der israelische Ministerpräsident über mehrere Ecken Kontakt mit ihm aufnimmt.
Genau, der spricht ihn an und Yab soll die Tochter eines saudischen Herrschers am Gehirn operieren.
Genau, und wie das weitergeht, erfahren wir nach einer kleinen Pause. Ja, weiter geht's mit dem zweiten Teil unseres literarischen Duos, Leon de Winter statt der Hunde. Ja, wir waren stehen geblieben, der Yab Hollender, der Neurochirurg, kriegt den Auftrag, die Tochter des saudischen Prinzen zu operieren.
Genau, diese Tochter soll dem saudischen Volk den Frieden und Gleichberechtigung geben.
Genau, weil sie soll als erste Frau den Thron besteigen.
Genau, und die Operation gelingt natürlich. Weil Yab der Einzige ist, der sie machen kann.
Ja.
Und er hatte auch nicht viele Alternativen, weil wenn die Operation misslungen wäre, dann wäre er einfach getötet worden.
Ja, das wird jetzt nicht so explizit gesagt, aber es ist einem als Leser klar, entweder oder. Nun ist es auch so, dass er nach gelungener OP 1 Milliarde Euro bekommt.
Genau.
Was für den saudischen Prinzen jetzt gerade
Taschengeld
aus der Kaffeekasse bezahlt wird.
Genau.
Die er aber natürlich gut gebrauchen kann.
Für die Suche nach seiner Tochter, weil dann kann er im Prinzip einmal diesen kompletten Krater umgraben.
Genau, was er dann auch tut. Ja, dann könnte die Geschichte ja eigentlich vorbei sein, Claudia, oder?
Ja, rein theoretisch ja. Auf Wiedersehen ist es nicht, nein.
Nein, was passiert dann?
Ja.
Yab rutscht auf einem Hundehaufen aus.
Genau, stößt sich den Kopf. Im Krankenhaus wird festgestellt, Yab hat einen Gehirntumor. Ironie des Schicksals, würde ich das mal nennen.
Gut, er muss dann operiert werden und hat dann während der Narkose...
Ja, es kommt zu irgendwelchen Komplikationen.
Ja, genau.
Er fällt ins Koma. Das erfährt man aber erst hinterher, weil in diesem Komatraum halluziniert er.
Genau, da hat er so Wahnvorstellungen.
Genau.
Da sind wir dann nämlich auch beim Titel des Buches.
Genau.
Statt der Hunde.
Statt der Hunde bezieht sich darauf, dass Yab in seiner Halluzination einen Hund trifft, der mit ihm spricht. Und dieser Hund kann ihn über einen verborgenen Hundefriedhof
zu seiner
Tochter führen.
Genau, also er sagt zu ihm, wenn er akzeptiert, dass seine Tochter tot ist, könnte er ihn zu Lea ins Reich der Toten bringen.
Genau, was sehr mystisch klingt.
Ja, also das ist sehr märchenhaft, sehr mystisch.
Genau.
Hat dir das gefallen, dieser
Strang? Ich fand es merkwürdig. Es hat so irgendwie gar nicht in die Geschichte so reingepasst.
Ja,
also hundertprozentig hat es nicht gepasst.
Nee, also ich dachte auch, wo reitet der jetzt denn mit mir
genau.
hin? Ich konnte
vor
da
allen Dingen,
gar
weil es immer abgedrehter wurde.
Ja,
so,
genau.
Ne?
Genau. Aber als es dann nachher klar wurde, dass diese Wahnvorstellungen nur in seinem Kopf existiert haben, hat es für mich dann irgendwie auch wieder
dann
Sinn,
hat es Sinn gemacht.
Ich
ja.
konnte mich dann damit auch wieder anfreunden.
Dann hat, weil es dann gepasst hat letzten Endes. Und in diesem Traum schließt er ja dann auch seinen Frieden.
Genau.
Er findet seine Tochter in diesem Traum und gerade in dem Moment, wo er Frieden schließt, wacht er wieder auf.
Genau.
Genau.
Und was ich auch eigentlich ganz schön finde, dass Yab dann irgendwann später, er wird dann ja auch ein bisschen selbstreflektiert. Am Anfang ist er ja wirklich so ein richtiges, blödes, arrogantes, narzisstisches Arschloch.
Ja.
Ich kann es nicht anders sagen.
So ist es, anders kann man es nicht sagen, nein.
Und er wird dann ja wirklich nachher selbstreflektierter, er hinterfragt seine Ehe, er hinterfragt die Beziehung zu seiner Tochter und ihm wird klar, dass er Fehler gemacht hat. Er guckt natürlich immer noch hübschen Mädchen hinterher, so
ist
es nicht.
Zumal die Mädchen in Tel Aviv ja anscheinend alle halb nackt durch die
Gegend laufen. Ja, die rennen alle bauchfrei rum und haben alle lange Beine. Ja, gut, aber was ich dann aber auch noch putzig fand, er macht sich dann ja irgendwie auch Gedanken darüber, ob diese Krankenschwestern und Assistenzärztinnen, die er benutzt hat, sich zusammenschließen und ihn der sexuellen Belästigung beschuldigen können. Das fand ich dann auch schon wieder so schräg.
Das ist aber vor MeToo gewesen.
Ja, genau. Weil er meinte dann ja irgendwann, all diese willigen jungen Frauen wären doch auf der Suche nach einem unverheirateten Arzt.
Ja.
Mit diesem Mensch konnte ich mich nicht anfreunden, ehrlich gesagt. Also er wird dann nachher sympathischer, aber trotzdem hat er dann noch Anwandlungen, wo ich dachte...
Ja, also er wird nicht sympathischer.
Nein, definitiv nicht.
Empfiehlst du dieses Buch?
Ich würde es empfehlen, mir hat es gut gefallen. Der mittlere Teil, das muss man natürlich mögen. Und es hat natürlich irgendwie einen Spannungsabfall.
Ja,
also weil der Hauptstrang, das, was mich wirklich gefesselt hat.
Das war irgendwann zu Ende.
Das war in der Mitte zu Ende.
Genau.
Und man fragt sich wirklich, was kommt da denn jetzt noch?
Ja, so habe ich das auch empfunden.
Die zweite Hälfte hat mir nicht mehr so gut gefallen. Trotzdem fand ich die erste Hälfte so spannend, dass ich
durchweg empfehlen
soll. Der zweite Teil
ist ein bisschen konstruiert.
Genau, der ist sehr konstruiert und teilweise auch sehr klischeehaft.
Das
muss ich auch sagen.
Ja. Okay, damit verbleiben wir bei Stadt der Hunde von Leon de Winter.
Diogenes Verlag, 26 Euro.
Genau, und gleich geht's weiter mit noch mehr schönen Buchvorstellungen.
Genau.
Carola, was hast du denn sonst noch alles dabei?
Ich habe noch sehr schöne Sachen mitgebracht. Als erstes habe ich Bevor es geschah von Celine Spira, ist eine ganz unbekannte Schriftstellerin. Und das ist ein Psychogramm einer amerikanischen Upper-Class-Familie. Und zwar der Familie Haynes, bestehend aus Elizabeth, der kühlen, sehr distanzierten Mutter, ihrer vier erwachsenen Kinder und deren Partner und Partnerinnen. Alle kommen während eines Barbecues zusammen und bereits beim Eintreffen der Geschwister ist... Naja, sagen wir mal, eine deutliche Spannung untereinander zu spüren. Ja, und so viel darf ich verraten, es wird im Laufe der Geschichte eskalieren.
Ja.
So, da haben wir nämlich vier so ganz unterschiedliche Geschwister. Wir haben Rose, die ist sehr schillernd, freizügig. Durch Alkohol und einem gelegentlichen Joint versucht sie, so ein bisschen gelassener zu werden, was ihr ja nicht wirklich gelingt. Jacqueline, die Älteste, ist genau das Gegenteil. Ruhig, besonnen, das Lieblingskind von der Mutter.
Macht
nie irgendwelche Fehler. Naja, man kennt das. Winston, der Sohn nach dem frühen Tod des Vaters, unfreiwillig Familienoberhaupt, trägt ein Geheimnis mit sich, von dem nicht mal seine Frau weiß, was natürlich im Laufe der Geschichte rauskommt, wir können es uns vorstellen. Und Sean, der Jüngste, das ist so ein ganz unbedarfter Nichtsnutz, der seinen beruflichen Erfolg nur durch Lug und Betrug erreicht hat.
Ja, ist also eine bunte Mischung.
Ist eine ganz bunte Mischung, aber auch Elisabeth, die Mutter, hat sehr viel vor ihren Kindern zu verbergen. Die ist immer so ganz, ganz kühl, distanziert geblieben, hat gravierende Fehler gemacht hat nie wirklich so eine mütterliche Verbindung zu ihren Kindern aufbauen können. Und ja, also die Geheimnisse, die Schicksale der einzelnen Personen lassen die einfach nicht los und beeinflussen quasi das ganze Leben. Jedoch soll möglichst nichts das gute Ansehen der Familie beschädigen. Alle anschuldigen, alles wird sofort vom Tisch gewischt und niemand wagt es, gegen diese Regel zu verstoßen.
Ja, aber es passiert ja wohl doch was.
Selbstverständlich passiert das, sonst wäre es kein spannendes Buch. Also mir hat das sehr gut gefallen. Das ist ein ganz toller, mit aufbauender Spannung erzählter Familienroman. Fesselnd, erschütternd, hat mich wunderbar unterhalten. Also da ist man wirklich froh, dass man nicht zu dieser Familie gehört.
Das kommt mir auch so vor.
Oh ja. Das war Celine Spira, Bevor es geschah, Kein und Aber Verlag, 23 Euro. Ja, Sabine, was hast du noch mitgebracht?
Jetzt kommt der berühmte Schwarzbrenner.
Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Ich habe es nämlich noch gar nicht gelesen.
Du hast es noch nicht nicht gelesen. Ja, also ich muss gestehen, ich bin ja so ein Fan von diesem schwedischen Schriftsteller Jonas Jonasson.
Ich habe nur den 100-Jährigen
gelesen. Oh ja, ich habe eigentlich, glaube ich, alle gelesen. Analphabetin und die ist noch mit Ikea letztens.
Das hat ja auch schon mal besprochen. Ach, das hast du hier besprochen. Ja, stimmt.
Aber jedenfalls, ich mag den. Dein neues Buch heißt jetzt Der verliebte Schwarzbrenner und wie er die Welt sah. Das Ganze spielt in Småland, also in Schweden, im Jahr 1852. Im Mittelpunkt da steht der Olgert Olsen. Das ist ein Sohn eines reichen Schweinezüchters. Dem Landesherrn, diesem Graf Wekegren, dem gefällt das natürlich nicht, dass er da so ein Schweinehüter hat. Und er braucht ja das Land auch für die Pferde seiner Frau, die unbedingt irgendwo rumspringen müssen. Und dem gelingt es dann mit sehr perfiden Machenschaften aus dem reichen Schweinezüchter einen Verarmten zu machen.
Oha.
Indirekt ist er dann auch am Tod dieses Schweinezüchters schuld. Und im Grunde hat er dem Sohn sein Erbe weggenommen. Also der hat ihn ums Erbe gebracht. Ja. Dann deshalb verfolgen wir natürlich mit großer Begeisterung, wie dann Elgert mit Hilfe des Destillierapparats seines Vaters, das Einzige, was ihm geblieben ist, einen ganz hochwertigen Schnaps produziert, der viel besser ist alles, was sonst in Schweden
zu kriegen ist. Was kann dieser Schnaps alles? Ich bin gespannt.
Ja, er ist einfach, die Leute sind begeistert. Sobald sie ihn trinken, können sie nicht wieder aufhören. Und selbst der Graf, der ja seinen Schnapsvorräte und selbst den Cognac aus Frankreich kommt da nicht gegen an.
Ah, okay.
Und er verkauft es dann, nachdem er das nicht mehr als Schnaps verkauft, sondern als Lebenselixier, als Wundermittel.
Ach, wie schön. Wunderbar. Aber ich meine, das heißt doch, der verliebte Schwarzbrenner von Liebe war da jetzt noch nicht die Rede.
Also es ist so, dann passiert ja wieder was. Der Graf ist wieder entsetzt, nimmt ihm dann noch den letzten Rest seines Grundstücks und Grundstück, wo er gewohnt hat, darf er nicht mehr wohnen. Und dann findet Elgert nämlich Unterschlupf bei einem eigenwilligen Drucker, einem Helmut, der nebenbei auch so ein ganz begnadeter Urkundenfälscher ist.
Oha.
Das ist natürlich sehr praktisch. In dem Sache wurde auch, kann er auch den Namen von dem Elgert verändern und so weiter, kriegt einen neuen Pass.
Ja gut, das ist wirklich praktisch.
Das ist ja sehr praktisch. Und der hat eine Tochter, die ist
so, jetzt
auch
sind wir beim
äußerst,
Thema.
Äußerst eigenwillig. Das ist die Anastina. Also sehr, sehr eigenwillig. So wie ihr Vater schon eigenwillig ist, ist sie noch mal eine Spur drüber. Es gibt natürlich erstmal Probleme, aber irgendwann kommen die beiden sich natürlich schon näher, Elgert und Stina. Einfach, ich meine, wie gesagt, die Geschichte selbst davon
also erzählt. Jetzt, wie du das erzählst, das wirkt sehr, sehr überladen.
Nein, ist überhaupt nicht. Das ist wie jeder Jonasson, ganz skurril, total aberwitzig, aber einfach wunderbar dabei. Unwahrscheinlich, du kannst dich hinsetzen und lachen.
Okay.
Das ist echt toll.
Ich glaube, ich muss es doch wirklich noch lesen.
Ja, und das Tolle ist, er macht auf der einen Seite diese aberwitzigen Geschichten und so, aber auf der anderen Seite ist es wirklich genau recherchiert und es wird uns die Zeit Schwedens damals eben 1852, wo die Ärmsten, wirklich die Allerärmsten,
ja,
noch betrogen werden um alles, wo der Landgraf, der Landesherr sozusagen als Landesherr dann sagen kann, wo es lang geht. Und keiner kann was dagegen sagen. Also das ist schon sehr
interessant. Ah, okay. Also wirklich auch noch
gut recherchiert. Gut recherchiert und man erfährt noch so einiges. Also finde ich toll. Jonas Jonasson, der verliebte Schwarzbrenner und wie er die Welt sah, Bertelsmann Verlag, 25 Euro.
Ja, und als letztes habe ich noch was Humorvolles mitgebracht. Das kam bei mir jetzt nämlich ein bisschen kurz. Du hattest ich habe jetzt auch noch was Lustiges mitgebracht. Obwohl, es ist, ja gut, doch, es ist humorvoll. Und zwar den Roman Klapper von Kurt Brödel.
Klingt ja schon.
Klingt
ja beides, Klapper und Brödel. Ja.
Klapper ist unser Protagonist, der ist 16 Jahre alt, ein Außenseiter, sozial isoliert, duscht selten, trägt nur schwarz, hat keine Freunde, wir kennen das.
Ja.
Ja, allerdings ist Klapper dann doch anders als die meisten anderen Coming-of-Age-Romane. Am Anfang haben wir den erwachsenen Klapper, er heißt eigentlich Thomas, und dessen Leben hat sich eigentlich seitdem nicht groß verändert. Er sitzt immer noch vor seinem Rechner, trägt immer noch schwarz, duscht selten. Er betrachtet allerdings das Profilbild von einer Person und unter dem Bild findet sich der Merk seit 4891 Tagen offline.
Huch!
Was ist hier passiert?
Ja.
Nun springen wir wieder in Klappers Jugendzeit. Übrigens, du willst bestimmt wissen, woher der Name kommt,
ja,
oder? Ich sehe schon, dass du neugierig bist. Der Klapper hat einen Wachstumsschub gehabt und das hat ihm knackende Gelenke beschert.
Ach, und deshalb
ja, und deswegen wird er seitdem von der ganzen Klasse nur noch als Klapper verspottet.
Ja. Fand er nicht so gut,
oder? Ja, das fand er natürlich nicht so gut, aber was sollte er machen? Er ist eher so ein bisschen introvertiert und kann sich nicht wehren. Aber dann kommt eine neue Mitschülerin in die Klasse.
Ja, ach, da die sich auch bei einer Liebesgeschichte.
Will ich nicht so viel zu sagen. Ja. Die setzt sich nämlich seltsamerweise direkt neben ihn.
Klapper.
Das ist noch nie vorgekommen. Auch noch freiwillig.
Ja. Ja.
Kennt Klapper nicht, hat immer alleine gesessen. Und dieses Mädchen hat einen nicht minder seltsamen Namen. Sie nennt sich nämlich Bär.
Bär?
Bär.
Aber vom Äußeren ist sie nicht.
Nein, nein, sie sieht nicht aus wie ein Bär. Sie ist allerdings ebenfalls eine Außenseiterin, aber im Gegensatz zu Klapper hat sie gelernt, sich gegen Anfeindungen zu wehren und zu behaupten. Die beiden freunden sich an durch ihr gemeinsames Hobby, Ballerspiele. Und interessant ist, dass die beiden trotz ihrer Außenseiterrolle völlig unterschiedliche Eigenschaften und auch familiäre Hintergründe aufweisen. Diese familiären Hintergründe spielen eine große Rolle, auf die kann ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Aber diese Freundschaft entwickelt sich unheimlich authentisch, geprägt durch gemeinsame Interessen und vor allem aber durch das gegenseitige Akzeptieren der Andersartigkeit des anderen Menschen.
Ja, das ist sehr erstaunlich.
Ja, ganz toll, ganz toll erzählt, bis dann eines Tages etwas Tragisches passiert.
Das willst du mir natürlich auch nicht verraten.
Nein, selbstverständlich nicht. Das Ganze ist umwerfend komisch erzählt. Es gibt so einen Running Gag zwischen Klapper und Bärs Vater, der ist wirklich zum Schießen und wirklich zum Schmunzeln sorgte für mich immer so eine Art digitale Wahrnehmung zwischen den beiden. Zum Beispiel sieht ein aufgeräumtes Wohnzimmer für die beiden aus wie frisch formatiert. Und das fand ich besonders toll, wenn Klapper sich mal wieder in sein Schneckenhaus zurückzieht, dann sieht Bär über Klapper einen hängen gebliebenen Ladebalken. Fand ich ganz, ganz toll.
Ja,
du siehst schon,
also das ist wirklich
ganz, ganz, ganz tolle Bilder, liebenswert verschrobene Figuren, eine tolle Mischung aus heiteren und melancholischen Momenten. Ja, ein tolles Porträt zweier Jugendlicher, die jeder auf seine Weise versuchen, mit den Herausforderungen des Lebens klarzukommen. Von mir eine Empfehlung, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
5 Sterne.
Ja, 5 Sterne. Kurt Brödel, Klapper, Ullstein Verlag, 22 Euro. Ja, und gleich gibt's noch ein paar
Veranstaltungstipps.
Ja.
Und jetzt kommen wir zu den Veranstaltungstipps.
Ja, was hast du mitgebracht, Sabine?
Was auch ganz in der Nähe ist. Und zwar am 17. Mai, 2025, klar, um 10 Uhr bis 12 Uhr lädt das Moorhaus zu einem Moorspaziergang im Frühling mit Geschichte und Geschichten ein.
Und
das heißt dazu, was zeigt uns das Moor im Frühling? Wie ist das große Torfmoor entstanden? Was hat es bis zu seinem jetzigen Zustand erlebt? Moore waren früher unwegsame Gebiete, die den Menschen Furcht einflößten und ihre Fantasie beflügelten. Deshalb ranken viele Geschichten ums Moorhus. Und ums Moor.
Hört sich wirklich sehr interessant an.
Ja, und also natürlich, man soll sich vorher anmelden unter kontakt@moorhus und so weiter. Das findet aber jeder ja auch im Internet.
Auf jeden Fall.
Probleme.
Ja, ich hab was ganz Ähnliches mitgebracht. Und zwar die Bielefelder Autorin Dagmar Makedo war wieder unterwegs in ihrer Wahlheimat und die erzählt am Mittwoch, den 21. Mai in Löhne, von ihren Wanderungen durch die deutsche Märchenstraße. Und nimmt die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf ihre Reise. Ja, das ist so eine ganz sagenreiche Region, die erwartet Wanderbegeisterte im äußersten Nordosten Westfalens, also quasi hier bei uns. Im Teutoburger Wald zwischen Wien, Weser und Eggegebirge trifft man auf Zwerge, Kobolde, tapfere Burgfräulein, Ritter, Riesen und manchmal auch auf kuriose Waldbewohner.
Für die ganze Familie.
So ist es. Wie gesagt, am Mittwoch, den 21. Mai in Löhne.
So, ich habe euch noch eine Lesung mitgebracht, und zwar Felicitas Fuchs, auch bekannt als Carla Berling. bringt im Mai ein neues Buch raus und die Bücherstube lädt am 14.05. um 20 Uhr ein zur Premierenlesung in dem Bürgerpark Schäppchen in Lübbecke. In ihrem neuen Buch erzählt Felicitas Fuchs die Geschichte von Katja. Die wächst 1963 im Wirtschaftswunder auf und träumt davon, Ärztin zu werden. Es sind aber alle dagegen, nur ihr Großvater glaubt an sie, aber der verschwindet eines Tages spurlos und keiner weiß wohin. Und Jahre später stößt Katja dann auf ein Familiengeheimnis, das sich um Mathilde Schneeweiß, ihres Zeichens Sprechstundenhilfe bei einem Frauenarzt im Jahr 1936, dreht. Mathilde und ihr Chef helfen damals Frauen, die in Not geraten sind und werden deshalb von der Gestapo gejagt. Das Buch spielt in Bielefeld, also praktisch gleich um die Ecke.
Um die Ecke, genau. Ich bin ja mal gespannt, ob das genauso spannend ist wie Ihre Minna Hanna-Rumi-Trilogie.
Ja, das hörte sich zumindest in der Vorankündigung schon mal sehr interessant an. Das Buch heißt Die Akte Schneeweiß und genau, am 14.05. um 20 Uhr wird es präsentiert im Bürgerpark Schäppchen.
Ja, das hört sich gut an.
Das hört sich spannend an.
Ja, gleich nach einer Pause haben wir noch ein paar Neuigkeiten aus dem Buchmarkt. Ja, ich habe was ganz Tolles entdeckt, und zwar einen Strick-Leseklub.
Oh, wie schön.
Hört sich toll cool an, oder? Ja. Ich stricke zwar selber nicht, ich fand es aber trotzdem so süß, dass ich das hier mal teilen möchte. Und zwar hat nach 30 Jahren Strickpause die Buchhändlerin Gertrud Selzer wieder die Stricklust gepackt. Sie meinte nur, ach schade, dass man in dieser Zeit nicht lesen kann, aber man könnte sie ja hören.
Ja.
Und diesen Ansatz hat die Buchhandlung Rote Zora im saarländischen Merzig nun zum Anlass für ihren neuen Strickleseklub genommen. Mir geht es vor allem darum, den Austausch anzureden, sagt sie, der angesichts der politischen Entwicklung immer wichtiger werde. Deswegen finden sich etwa alle 4 Wochen so circa 10 bis 15 Teilnehmerinnen in der Roten Zora zusammen und diskutieren über ein gemeinsam gelesenes Buch. Momentan ist es geht mir gut von Jessica Anthony.
Tolle Idee.
Finde ich auch
ganz süß.
Kann
man auch ganz einfach neu nachvollziehen.
Genau, ja.
Klasse. Ich habe etwas gefunden, was hier in OWL stattfindet. Und zwar haben unter dem Namen Poetica Westphalia die Macher vom Literaturfestival Lila W. eine ganz besondere Aktion, finde ich, ins Leben gerufen. Und zwar haben sie alle Menschen in OWL aufgerufen, Orte zu melden, an denen sie Poesie finden. Auf der Webseite schreiben sie, findet Poesie an Häuserwänden, an Denkmälern und Brunnen, in Sakralbauten oder in Schaufenstern, in Bedürfnisanstalten, flüchtig zu verschenken Kisten oder in der Bahn, verraucht in Kneipen oder an Orten, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Es kann ein Reim sein, ein Psalm oder auch nur ein großartiges Wort.
Das ist eine tolle Idee.
Finde ich genial. Bis zum 1. Mai, also ein paar Tage hat man noch Zeit, kann der Fund unter Poetica Westphalia gemeldet werden. Und herauskommen soll dann eine poetische Landkarte Westfalens, die dann digital und als Faltkarte auf die poetischen Standorte in ganz Westfalen aufmerksam machen sollen.
Ja, richtig schön.
Finde ich schön, also los geht's auf die Suche nach Poesie.
Ja.
Ja, in den Münchner Bavario-Studios haben die Aufnahmen zu einer neuen Kinoproduktion angefangen, und zwar Lügen über meine Mutter. Du erinnerst dich vielleicht.
Das haben wir mal besprochen im
genau,
Duo, wir beide.
Genau, das haben wir beide im Duo besprochen, und das wird jetzt, hatten wir doch einen guten Riecher schon.
Das haben wir immer.
Ja, wird das jetzt, wie gesagt, in München Bavario, hat gerade angefangen. Und die Drehbuchautorin Rosalie Thomas und der Regisseur Aaron Lehmann, die sagen über das gemeinsame Projekt, der bewegende Roman von Daniela Dröscher dient uns als inspirierende Vorlage für eine poetische filmische Reise, bei der wir immer durch die Augen des Kindes Ela, du erinnerst dich sicher, in die Welt blicken.
Genau, das war immer aus ihrer Sicht erzählt.
Das war aus ihrer Sicht. Das gibt uns eine künstlerische Freiheit, die der kraftvollen Befreiungsgeschichte der Protagonistin entspricht, die uns bei aller Wucht der Erzählung tanzen lässt. Dies ist eine von vielen weiblichen Geschichten, die wir unserem Publikum bislang vorenthalten haben. Es ist an der Zeit, den Blickwinkel zu wechseln, endlich mit unseren üblichen Sehgewohnheiten zu brechen und die Geschichten von all unseren bisher verborgenen Heldinnen zu erzählen. Finde ich eine tolle Idee.
Ja, das hört sich das gut an. Gut, richtig. Ja, ich glaube, da muss Literatur pur ins Kino, oder?
Ja, am 2026 allerdings.
Ach, dann das dauert. Okay, das dauert
ja, noch ein bisschen. Aber kommt dann gleich in die deutschen und österreichischen Kinos.
Wir lesen das Buch dann nochmal.
Ja, wir lesen das.
Ja. Ja, das war's schon wieder mit einer Stunde Literatur pur. Ich hoffe, Sie haben von uns ein paar anregende Inspirationen erhalten und falls Sie mögen, hören wir uns wieder am 14. Juni. Lob und Kritik nehmen wir wie immer gerne über die sozialen Netzwerke entgegen. Vielen Dank an Reinhard Schumacher für Regie und Technik. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss!